Das Thema der heutigen Predigt ist, als schwacher Mensch von Gott geliebt. Jemand könnte sagen, ja, das ist doch nicht so ein typisches Thema für eine Pfingstgemeinde. Eine Pfingstgemeinde ist doch immer alles von Sieg zu Sieg, von Heilung zu Heilung, von guter Zeit mit Gott zu noch bester Zeit. Wir müssen manchmal aufpassen, das ist nicht nur so einseitig in der Bibel zu lesen und nicht nur einseitig aus der Bibel her zu proklamieren. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht bei dem Thema als Schwacher von Gott geliebt. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Ich glaube, dass wir einen Schatz haben, dass du einen Schatz hast. Und dieser Schatz oder kann sein, der Glaube an Gott, das ist der Schatz, den Gott für dich vorbereitet hat. Aber er ist dir geschenkt in ein zerbrechliches Gefäß. Und das zerbrechliche Gefäß, das bist du, deine Persönlichkeit, deine Seele, deine Grenzen. Wir hatten diese Woche ein gefährliches Erlebnis als Familie. Bisschen leiser. Meine Kinder saßen am Tisch und hatten so ein Glas, wo wir immer draus trinken, und haben da verschiedene Löffel reingemacht und haben dann ganz arg damit gerührt, um den Papa zu ärgern. Dann haben sie immer weiter gerührt und irgendwann haben sie es so in Schwingung gebracht, dieses Glas durch diese Löffel, dass das abgebrochen ist. Und auf einmal saß ich meine zwei Kinder vor diesen total scharfen Zacken mitten im Spiel und habe die richtig quasi mit meiner Stimme in Position gebracht, dass sie davon ablassen. Die haben dieses Gefäß falsch gebraucht. Im Spiel, ja, haben die es einfach so wild damit rumgespielt, dass sie daraus fast wie eine Waffe gemacht haben, ja. Auf einmal sind diese Zacken abgebrochen, wenn sie weitergemacht hätten, hätten sie sich wahrscheinlich dran aufgeschnitten. Und hab gedacht, Mensch, das tolle Glas, ja, teuer bei Ikea erstanden, vor zig Jahren, hat 10 Jahre wahrscheinlich gehalten bei uns, bis es meine Kinder in die Hand bekamen. Da ist es zerbrochen. Und ich hab's schnell genommen und schnell entsorgt. Und Gott sagt, der Glaube an ihn wird in uns Menschen hineingegeben in zerbrechliche Gefäße. Und dieses Gefäß, wie gesagt, unsere Persönlichkeit, unsere Grenzen, ist gar nicht so einfach zu akzeptieren, dass wir zerbrechlich sind. Ist gar nicht so einfach zu akzeptieren, dass wir unsere Grenzen haben. Wenn du dir in der Küche ein neues Stück Geschirr kaufst, ich gebe dir einen Tipp, gucke, ob das Geschirrspüler geeignet ist oder nicht. Weil du denkst von außen, Mensch, das sieht so gut aus. Zum Beispiel so Aluminium, sieht ja stark aus. Machst einmal in den Geschirrspüler, ist es kaputt, weil das Aluminium angegriffen wird und danach sieht es echt schrecklich aus. Und irgendwo ist das Zeichen Geschirrspüler durchgestrichen, aber wir achten nicht drauf und denken, das sieht doch so stark aus. Oder Plastik, denken wir auch, tun wir in den Geschirrspüler, die ganzen Weichmacher gehen raus und er bricht nach 2 Stunden unter Hitze. Dabei sieht er bei Kälte so gut aus. Und so sagt Gott auch zu uns, hey, hab Acht auf deine Seele, hab Acht auf deine Persönlichkeit. Es ist ein zerbrechliches Gefäß. Und ich finde, da ist auch so eine Ehrlichkeit von Gott drin, dass nicht jeder von uns Geschirrspüler und sonst was geeignet ist. Wir sind keine Helden in dem Sinne. Man kann nicht alles mit uns machen. Wir können nicht alles mit uns machen und das einfach so aushalten. Bei Geschirr oder bei Gläsern kann man manchmal flicken und kleben. Wir wissen, das sieht nicht immer so gut aus danach. Aber man kann schon manches machen. Und Gott ist einer, der von sich sagt, ich bin einer, der die Scherben aufsammelt. Ich bin einer, der, in Jakobus ist so schön, in Jakobus 5 heißt es, wenn ihr das Gebet des Gerechten wird den Kranken aufrichten. Und das Aufrichten ist das Wort, wenn ein Gebäude abgerissen wird. Weißt du, ob ihr das schon mal gesehen habt? Da liegt ja alles so in Schutt. Keiner von uns käme auf die Idee, aus dem Schutt wieder die Mauer zu bauen, oder? Also in Deutschland holst du einen Bagger und holst neue Steine und baust das Ding neu auf. Aber das ist dieses Bild, wo Gott sagt, hey, wo etwas schwach geworden ist, dann macht er sich die Mühe, geht hin und holt den Schutt und baut daraus wieder eine Wand auf. Wir leben in einer Welt und wir befinden uns in einem Alltag, den die Bibel als Marathonlauf bezeichnet. Das wird im Neuen Testament davon geschrieben, 1. Korinther 9, wir als Menschen, die glauben, sind in einem Marathonlauf, also nicht einem Sprint, sondern in einem Langstreckenlauf. Und dazu gehören Erfahrungen, negativ wie positiv. Dazu gehört Zukunft und Hoffnung. Jemand, der einen Marathon läuft, der macht es in der Hoffnung, das Ziel zu erreichen, richtig? Weil sonst gehst du spazieren. Vielleicht der Wettbewerb ist nicht so stark beim Marathon. Das Ziel ist wirklich, durch die Linie zu kommen und die Berge zu überwinden, trainiert zu sein. Und Paulus erkennt das gut. Er kennt positive und negative Erfahrung. Er erkennt Tage, wo er aufsteht und sagt, juhu. Und er kennt Tage, wo er aufsteht und sagt, hey, die sind alle gegen mich. Die wollen gar nicht hören, was ich denen sage. Leute feinden mich an, obwohl ich denen nichts getan habe. Gott, ich habe kranke Augen. Ich kann mit denen nichts anfangen. Ich brauche irgendwelche Leute, die meine Gedanken aufschreiben, die meine Briefe schreiben, weil ich schon so schlechte Augen habe. Gott, ich habe dieses Leiden, jedes Leiden. Und er vertraut sich mit all dem Gott an und kommt zu Gott. Gibt eine Situation in seinem Leben, wo er sagt, Gott, ich habe da eine Schwäche, ich habe da eine Schwächung, ich bin ein zerbrechliches Gefäß und Gott, ich komme zu dir und sage, behandle es. Gott, nimm es mir weg, ich will wieder ein starkes Gefäß sein. Und Gott sagt zu ihm, lass es dir an meiner Gnade genügen. Und dann sagt er, ja, okay, Gott. Und dann kommt er zweites Mal zu Gott und sagt, Gott, ich habe eine Schwäche, ich bin an der und der Stelle, habe ich einen Knacks. Bitte nimm das weg. Und Gott sagt, lass dir an meine Gnade genügen. Dann wartet Paulus wieder ein bisschen ab und dann kommt er drittes Mal und sagt, Gott, übrigens, wir haben das schon besprochen. Ich komme jetzt zum dritten Mal und sage, Gott, ich habe da so einen Knick. Ich habe da eine Schwäche. Ich habe das Gefühl, als würde mich, beschreibt es ziemlich krass, als würde mich Satan mit den Fäusten schlagen. Ja, also das ist schon, also er fühlt sich eher wie das Opfer. Das ist Opferdenken. Ja, wenn dich jemand schlägt, dann bist du das Opfer. Sag, hey, ich habe gerade so ein Opfergefühl. Da ist jemand, der tut mir Schlechtes. Gott, wo bist du? Gott, was interessiert dich das nicht? Brauchst du mich nicht fit? Brauchst du mich nicht gesund? Brauchst du mich nicht leistungsfähig? Und Gott sagt, ja, ich lass dir an meiner Gnade genügen. Krass, der Paulus. Ich finde es so gut, dass das in der Bibel drin ist, dass das nicht irgendwie verschwiegen wird. Wo Gott sagt, ich, und dann sagt Gott, in den Schwachen, in deiner Schwäche bin ich mächtig. Das bedeutet aber auch, Jesus sagt ihm, hey Paulus, wenn du das gerade erlebst, das bedeutet nicht, dass ich nicht da bin. Das bedeutet nicht, dass ich dir fern bin. Das bedeutet nicht, dass ich dich nicht mehr lieb habe. Hammer, oder? Jesus sagt, ich bin ganz nah bei dir. Und da kann man sagen, Jesus, aber wie passt es zu dir? Du bist doch der Superheld. Und wenn du in die Bibel schaust, was Jesus alles gemacht hat, 2. Korinther zum Beispiel, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3 bis 4, auf Seite 872 steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen, in wie vielen, in welchen? In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Da steht ja nicht immer Heilung da, gell? Da steht, Gott kommt immer mit Trost und Ermutigung. Das heißt nicht, dass er uns rausreißt aus unserer Situation. Aber er kommt mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Das heißt, manchmal erleben wir Dinge, wo es uns richtig schlecht geht, wo unsere Persönlichkeit angeknackst ist, wo wir herausgefordert sind und Gott sagt, ich will deine Schwäche gebrauchen, damit du anderen Leuten Trost gibst. Weil sonst könntest du überhaupt nicht dich reinversetzen in die Leute. Ein gesunder Mensch hat manchmal das Problem, dass er nicht mitfühlend ist. Versteht ihr, was ich meine? Und in dem Moment, wo du selber herausgefordert bist, auf einmal kannst du dich mehr in einen anderen Schwachen hineinversetzen. Die Lösung ist jetzt nicht, dass alle Gesunden krank werden, ja, oder schwach werden, aber einfach dieses Bewusstsein, hey, Gott gebraucht es manchmal, meine Schwäche, damit ich mich bei anderen reinfühlen kann. Bill Hybels, ein bekannter Leiter, der hat gesagt, er würde niemals einen Leiter anstellen, der nicht humpelt. Der sagt, Leute, die immer noch denken, sie sind unbesiegbar, die noch nie durch eine Krise gegangen sind, die kann ich nicht nehmen, um sie als Leiter über Menschen einzusetzen. die sind noch nicht gebrauchsfähig. Man könnte das auf ein Unternehmen übertragen und sagen, jemand, der noch nicht ein Unternehmen in den Sand gesetzt hat, ist der Falsche, vielleicht um ein neues zu führen. Weil derjenige, der diese Erfahrung gemacht hat, kennt die Grenzen, kennt die Gefahren und geht vielleicht viel achtsamer mit dem neuen Unternehmen um, vielleicht auch viel achtsamer mit den Mitarbeitern um, weil er hält sich nicht für unbesiegbar. Er kennt die Grenzen, er kennt die Gefahren. Er ist vielleicht ein besserer Chef. Wir denken immer, jemand muss eine perfekte History haben, der darf in seiner Vita keine Schwierigkeiten haben. Nein. Bill Hybels sagte so schön, traue niemals einem Leiter, der nicht humpelt. Dinge durchlebt zu haben, macht uns vertrauenswürdig. Und Jesus, so cool, der sagt, ich habe alles für dich durchgemacht. Ich bin nicht einer, der perfekt, in dem Sinne, er hat nie gesündigt, aber er sagt, ich habe jede Versuchung erlebt. Ich habe jede Schwäche durchgemacht. Und Leute, wenn wir das ernst nehmen, das heißt für mich auch jede psychische, jede seelische Schwäche. Denn was ist Schwäche sonst? Betrifft ja nicht nur den Körper. Wenn du das mal wirklich ernst nimmst, heißt es für mich auch, Jesus weiß, was Depression heißt. Das bedeutet für mich, Jesus weiß, was Kummer bedeutet. In manchen Auszügen, zum Beispiel als Lazarus gestorben ist, sagt die Bibel, und Jesus weinte bitterlich. Als sein Freund gestorben ist, sagt die Bibel, Jesus weinte bitterlich. Oder als Jesus um die Ecke kam und hat Menschen gesehen mit Krankheiten, sagt das Griechische, und es drehte Jesus den Magen um. Das kann man sich so richtig vorstellen, ja, das Gefühl. Siehst du das Elend und Jesus sagt, boah, mir dreht's den Magen um. Wenn ich die Not der Menschen sehe. Im Hebräer 2, Vers 17 oder 18. Und weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Das ist so Hammer. Wenn Menschen Versuchungen ausgesetzt sind, das heißt, manchmal sind es Gefahren, manchmal scheint etwas so gut und wir lassen uns darauf ein und am Ende werden wir belogen und betrogen und das Versprechen hält nicht. Oder weiter, Hebräer 4, dort heißt es für Vers 15, Jesus ist nicht ein Hohenpriester, ich würde sagen Seelsorger, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Er ist nicht so ein Seelsorger von oben herab, sondern vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ey, stell dir mal vor, du gehst zu einem Seelsorger und du gehst auf die Internetseite und da steht drauf, 1900 so und so Burnout, 1900 so und so tiefe Depression, 1900 so und so Schizophrenie, 1900 so und so Frau an Krebs gestorben. All das. Und das geht nur so weiter. Und am Ende denkst du, boah, da gehe ich hin, der versteht mich. Steht ja? Wenn er das alles durchgemacht hat, wenn er diesen Tief, und Jesus sagt, ich habe alle Tiefen durchgemacht. Ich habe alle Tiefen durchlebt. Wenn du zu mir kommst mit seiner Sorge, sage ich nicht, oh, ich habe keine Termine mehr, das überfordert mich, ich leite sie weiter an einen Profi. Jesus ergibt uns Trost in jeder Situation. Und er kann sich mit einem Schwachen identifizieren. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, um zu gucken, wie es hier so wirklich aussieht. Nicht nur, um den Blick von oben zu haben. Er wollte sich diese zerbrechlichen Gefäße, in die er seinen Glauben reingibt, die wollte er sich angucken. Also ich hoffe, dass ihr das mitnimmt. Jesus ist einer, der, wenn du leidest, wenn du schwach bist, nicht sagt, oh, 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 mit dem habe ich lieber nichts zu tun, sonst infiziere ich mich. Ja? Sondern der sagt, hey, ich verstehe dich. Ich habe Trost für dich. Bei mir bist du genau richtig. Du darfst bei mir auch schwach sein. Ich komme damit klar, ich habe das alles durchlebt. Nun, ich habe das Thema Gefahren und ich habe auch das Thema Versuchung angesprochen. Manchmal begegnen wir in unserem Leben Versuchung und manchmal sehen die auch richtig gut aus. Zum Beispiel ein Familienvater kommt und sagt, boah, ich bin in meinem Job zufrieden und alles ist gut, aber mein Chef hat gesagt, in dir steckt mehr drin. Und mein Chef bietet mir einen neuen Job an. Und ja gut, der neue Job ist damit verbunden, dass ich viel reisen muss, dass ich viel von meiner Familie weg bin, dass ich jederzeit abrufbar sein muss. Aber der hat gesagt, ich bekomme das bessere Auto, ich bekomme den besseren Dienstwagen und ich kann meine Hypothek schneller abbezahlen. Soll ich das machen und soll ich das nicht? Das klingt zu gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so ein Angebot bekomme. Und dann muss die Person überlegen und abwägen, ist es gut oder nicht? Und vielleicht sagt die Person, okay, ich mach das. Und am Ende sind die Anforderungen doch zu hoch. Und am Ende ist dieses zerbrechliche Gefäß unter zu hoher Spannung. Und vielleicht kommt da Erschöpfungszustand oder es gibt Probleme zu Hause oder Probleme in der Ehe oder die Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit, aber man kann sie gar nicht geben, weil man das ja schon dem Job zugesagt hat. Und diese scheinbar gute, diese Versuchung kann dazu führen, dass man irgendwo Zerbruch oder Bruch erleidet. Etwas, das so gut sich angehört hat, kann am Ende etwas Gefährliches für einen werden. Das ist Versuchung. Versuchung ist nicht nur, ich sehe etwas, was verboten ist und will es tun, sondern manchmal sind es Dinge, die von außen echt gut ausschauen. Paulus gebraucht überall das Bild von einem Marathonläufer, von einem Sportler. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das? Naja, ich glaube, dass Gott uns Verantwortung abverlangt für unser Leben, für unseren Körper. Und so ein Sportler, der kann ja nur seine Leistung bringen, wenn er auf worauf achtet. Muss ein Sportler sich gut ernähren? Was denkst du? Kann er sich nochmal so einen fetten Burger reinziehen, bevor er an die Startlinie geht und dann nochmal die 2 Liter Coke? Geht nicht. Das weiß er, das wird ihm hochkommen quasi, wenn er den Berg hochläuft. Das geht gar nicht. Und so, genauso sagt Gott, hey, ich gebe diesen Glauben in ein zerbrechliches Gefäß, aber bitte achte auf dieses Gefäß. Geh mit deinem Körper so gut um, wie ein Sportler mit seinem Körper gut umgeht. Bitte achte als Beispiel auf deine Ernährung. Gott hat die Natur geschaffen, hat sie gemacht und vielleicht ist es auch ein guter Tipp, dass die Nahrung möglichst ursprünglich zu essen und nicht total künstlich und verarbeitet. Ja? Wenn du Nahrung zu dir nimmst, die mit dem ursprünglichen Stoffen nichts mehr zu tun hat, vielleicht ist das nicht im Sinne des Schöpfers. Vielleicht macht es dich auch gar nicht stark und gesund. Also ich glaube, ursprüngliches Essen ist besser wie total künstliches Essen, wo man gar nicht mehr erkennt, woher es kommt und woraus. Dann heißt es, kann ein Sportler sich leisten, bevor er an die Startlinie geht, sich mit seiner Freundin zu streiten? Nein, weil es wird ihn belasten. Auf der einen Seite wird er versuchen, einen guten Lauf zu machen, auf der anderen Seite wird er ständig an diesen Konflikt denken. Und er wird nur sehen, wie die anderen an ihm vorbeilaufen. Kann er sich leisten, mit seinem Chef zerstritten zu sein und dann an die Startlinie gehen? Nein, er muss sich um seine Seele kümmern. Und genauso wir, wenn wir in diesem Lauf des Lebens sind, oder kann er es leisten, am Tag davor auf Party zu gehen und um 4 Uhr nachts von der Party nach Hause zu kommen und dann um 7 Uhr an der Startlinie zu stehen, wo sein Körper völlig ermüdet ist und er nicht ausgeschlafen ist? Kann er sich das leisten? Nein. Und so sind es ganz natürliche Dinge, wo Gott sagt, hey, wenn du in einem Marathon bist, bitte achte auf dein zerbrechliches Gefäß, achte auf deine Gesundheit. Letzten Sonntag habe ich über Stress gesprochen, der krank machen kann. Diese Woche habe ich mich mehr damit beschäftigt, mit unserem Gehirn, wie unser Gehirn gut funktionieren kann. Und unser Gehirn ist ein Organ, das ermüdet. Wir kennen das ja, wenn unsere Großeltern oder Großeltern aus der Bekanntschaft Alzheimer bekommen, ja? Wenn im Gehirn dieses Organ nicht mehr so fit ist. Parkinson ist ja auch, ich hatte einen Nachbar mit Parkinson, der hat dann irgendwo so ein Gerät gehabt, das so Ströme in sein Gehirn ausgesendet hat, damit er noch gut sich bewegen konnte. Dieses Organ, wir müssen darauf achten, wir können diesem Organ was Gutes tun. Wir können uns gut ernähren und all das, aber gute, gesunde Beziehungen sind auch total wichtig für dieses Organ Gehirn. Dass du nicht im Streit lebst mit jemandem, dass du deine Konflikte klärst, dass du nicht in ständiger Überforderung lebst, dass du dir nicht ständig Sorgen machst. Und ich meine, wir haben eigentlich nur erste Weltsorgen, ja? Ganz ehrlich. Also wenn man überhaupt über Sorgen spricht, wir haben erste Weltsorgen. Keiner von euch hat wirklich die Sorge, dass er heute Nachmittag verhungert und umfällt, richtig? Keiner von euch hat die Sorge, dass er nach diesem Gottesdienst nach Hause geht und daheim erschossen wird von irgendwelchen Terroristen oder militanten Gruppen. Oder ihr Frauen habt keine Angst, dass ihr vergewaltigt werdet auf dem Weg nach Hause heute Mittag. Das, was wir haben, sind erste Weltsorgen. Ne? Das ist schon mal, wir sind schon mal privilegiert mit dieser Art von Sorgen. Und dennoch können uns diese Sorgen krank machen, können uns diese Sorgen schwach machen, können unser Gehirn beeinflussen. Unser Gehirn, es hat verschiedene Teile und dieser vordere Teil, das ist da, wo wir uns Sorgen machen. Und manche Menschen, da ist dieses Organ stark, da ist es leistungsfähig. Und bei manchen Menschen, die kommen schon auf die Welt mit einer gewissen Anfälligkeit. Diese Menschen sind anfällig für Depressionen, sagt man, das hat viel mit dem Gehirn zu tun. Sie können bestimmte Emotionen schlechter filtern, sie können sich schlechter selber motivieren. Und es ist eigentlich nur dieses Organ, es ist dieses Organ Gehirn. Und wie viele andere Organe, wenn du übergewichtig bist, was machst du? Du versuchst die Pfunde runter zu bekommen, ja? Wenn du Marathon laufen willst, musst du deine Muskel aufbauen. Und genauso, wenn du gut durch den Alltag kommen willst, dann musst du im Grunde genommen dich damit beschäftigen, wie kriege ich mein Gehirn zum guten Funktionieren? Wie kriege ich es gesünder? Was kann ich meinem Gehirn Gutes tun? Ich habe mich ein bisschen eingelesen in Menschen, die tagtäglich in einer Klinik mit kranken Menschen zu tun haben, gerade Depressionen. Und die sagen, es gibt ein Drittel Regel. Drittel, Drittel, Drittel. Die sagen, wenn Menschen Hilfe suchen mit Erkrankungen an ihrem Gehirn, das kann Depression, das kann Neurose, das kann Schizophrenie, all dieses ganze riesige Spektrum, hängt ja alles mit dem Gehirn zusammen. Die sagen, es gibt die dritte Regel und das fand ich so augenöffnend. Die sagen, alle werden behandelt, von denen die alle behandelt werden. Ein Drittel, bei denen bleibt es, wie es ist. Ist ja auch schon mal gewissermaßen, dass es so bleibt. Ein Drittel, bei denen wird es besser. Und ein Drittel, bei denen wird es chronisch, bleibt nicht besser. Und ich rede von Menschen, die Hilfe suchen. Ich rede von Menschen, die glauben. Und ich rede von Menschen, die zum Beispiel in eine christliche Klinik gehen, wo gebetet wird mit den Leuten. So, und da gilt jetzt trotzdem die Drittelregel. Bei ein Drittel bleibt es, wie es ist, bei ein Drittel wird es schlechter und bei ein Drittel wird es besser. Und wenn wir das wissen und diese Erfahrung zurücknehmen in den Alltag, in die Gemeinde, in das Miteinander, heißt es, dass wenn Menschen da erkranken, nicht alle von uns gesund werden. Ich weiß nicht, ob das man so sagen kann in einem Gottesdienst, aber es ist die Wahrheit, ja? Von Menschen, die in Behandlung gehen. Nicht alle, die da Schwäche haben, werden gesünder. Manchen, da ist es schon gut, dass es so bleibt, wie es ist. Und manche, die werden einfach unsere Unterstützung brauchen, weil bei denen wird es schlechter, die werden unser Durchtragen brauchen. Die brauchen unsere Ermutigung. Das werden Leute sein, von denen darfst du nicht erwarten, dass sie dich ermutigen. Weil das können sie gar nicht. Sondern die brauchen unsere Ermutigung. Wenn die wieder dabei sind, alles schwarz zu sehen, dann ist es unsere Aufgabe, sie zu ermutigen, sie durchzutragen, sie lieb zu haben. Jesus sagt, jeden erdenklichen Trost. Gott hat uns zum Glück auch Medizin gegeben, hat uns Medikamente gegeben, hat uns Hormone gegeben. Unsere Hormone verändern sich. Bei den Frauen, wenn sie dann in die Menopause kommen, verändert sich das so krass in ihrem Gehirn, verändern sich die Hormone so krass in ihrem Gehirn, dass allein dadurch ihre Persönlichkeit sich verändern kann. Und da gibt es Medikamente, die hat Gott geschaffen, beziehungsweise Pflanzen, die Gott geschaffen hat. Und Gott hat Ärzten Weisheit gegeben, um Medikamente zu entwickeln. Und ich will Menschen, die gläubig sind, ermutigen, auch diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vor 150 Jahren in Deutschland, wenn Menschen seelisch erkrankt sind, hat man die angekettet und eingesperrt. In Indien heute macht man das immer noch so. Mangels Medikamente. Und ich sage, Leute, das kann es nicht sein, oder? Wenn man guckt, wie viele, ich glaube, in Indien gibt es auf 2 Millionen Menschen einen Psychiater. Wir haben einen ganz anderen Schlüssel, ja, in Europa. In vielen Ländern sehen psychische Kliniken so aus, dass die Menschen weggesperrt und angekettet werden, weil es Medikamente gar nicht gibt. Und die Medikamente, die es gibt, die helfen oft unserem Gehirn, Teile von unserem Gehirn zu aktivieren, die einfach lahm geworden sind, damit wir besser mit Eindrücken klarkommen, damit wir besser mit Ängsten klarkommen, all das. Wir leben in Deutschland unter dem Segen von Medizin und Medikamenten und Ärzten. Wir können zum Arzt gehen, wir können unser Blut untersuchen lassen und feststellen lassen, ob uns etwas fehlt. Hey Leute, es ist ein Vorrecht, zum Arzt gehen zu können. Es ist ein Privileg. In so vielen Ländern der Welt würden es die Leute gerne machen, aber können es nicht. Warum sollen wir es nicht tun? Wenn du zu viel Übergewicht hast, gehst du doch zum Ernährungsberater oder zu Weight Watchers oder was auch immer, ja? Ein Mensch, der zum Beispiel immer wieder mit depressiven Gedanken zu kämpfen hat, der an Depression erkrankt ist, der darf und soll sich genauso ärztlich helfen lassen. Der soll gucken, was in seinem Blut drin ist, wie gut sein Gehirn die Sachen annimmt. Es gibt Hormone, ihr kennt das vielleicht, das Serotonin oder MH4 ist ein Hormon, das unser Gehirn braucht. Das Faszinierende ist, wenn wir zu wenig davon haben, funktioniert unser Gehirn nicht gut. Wenn wir zu viel davon haben, funktioniert es auch nicht gut. Das heißt, jeder von uns hat, je nachdem wie alt wir sind, ein bestimmtes Maß, das er von diesem Hormon braucht, damit wir im Alltag und im Leben gut funktionieren. Deswegen gehen Leute zum Arzt, wenn sie Depressionen bekommen und lassen sich Medikamente verschreiben, und mit diesen Medikamenten werden sie eingestellt. Und es dauert ja relativ lange, bis man dann rausfindet, was ist genau das Maß, was die brauchen, um zum Beispiel nicht übermäßig Angst zu haben oder genug Antrieb zu haben, und um den Job machen zu können und all das. Hey, wie gut ist es doch, dass man sich untersuchen lassen kann und dass man diese Medikamente nutzen kann. Gibt auch Pflanzen, die da helfen können, aber nur in einem begrenzten Rahmen. Also bei richtig erkrankten Menschen helfen da Pflanzen nicht weiter, sondern da gibt es die Medikamente, und die Medikamente helfen den Leuten, quasi aus ihrer Gefahrenzone wieder rauszukommen. Und in der Seelsorge, wenn wir als Pastoren Seelsorgegespräche führen, versuchen wir mit den Menschen zu reden und rauszufinden, wo stehst du? Was macht dir Angst? Warum bekommst du Angstzustände? Was könntest du ändern, damit du nicht so viele Ängste bekommst? Was kann dein Umfeld machen, damit du aus den Ängsten rauskommst? Manchmal gibt's ja auch selbstgemachte Sorgen. Zum Beispiel, du kaufst dir ein Haus, wo du weißt, die nächsten 30 Jahre musst du dir Sorgen machen, weil die Rate kannst du dir jetzt schon nicht leisten. Du hast dich quasi in eine Sorge eingekauft. Und das ist eine menschengemachte Sorge. Das musst du nicht. Aber wenn du merkst, jetzt schon bekommst du Angstzustände nachts und kannst nicht gut schlafen, weil du einfach voller Sorge bist, dann solltest du von diesem Schritt zurücktreten. Ja? Solltest du das wieder rückgängig machen. Und damit deine Seele nicht erkrankt. Also, da gibt es so viele unterschiedliche Sachen. Wir haben Ärzte und wir dürfen uns von denen helfen lassen. Denn wir haben eine riesige Verantwortung für unser zerbrechliches Gefäß, diese Seele. Und auch für die Menschen um uns herum, für die Familie haben wir auch eine riesige Verantwortung. Wenn unsere Seele, wenn unser Gehirn nicht gut funktioniert, können wir uns um die Menschen um uns herum nicht gut kümmern, beziehungsweise werden zu einer Belastung für sie. Wir brauchen auch Freunde, die uns Rat geben, die uns trösten und ermahnen. Menschen, die im Gespräch mit uns sind. Ich kann mich an eine Situation in meinem Leben erinnern, da war ich kurz davor, eine Entscheidung zu treffen, die für die Zeit damals die falsche gewesen wäre. Aber mir erschien das total gut. Und ich war kurz davor, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, das packe ich. Okay, das überfordert mich ein bisschen, aber das packe ich. Und ich war so froh, ich habe das mit Freunden besprochen, und auf einmal hat sich einer der Freunde ins Auto gesetzt, ist rübergefahren und hat mir die Leviten gelesen. Hat gesagt, ich habe dich total lieb, ich habe dich total gerne, aber das machst du nicht. Und ich dachte, der will mir mein Glück beschränken. Der gönnt's mir nicht. Und sage ich, warum denn? Er sagt, das packst du nicht. Du hast das und das und das, worum du dich kümmern musst. Und das willst du auch noch dir obendrauf schütten? Mach das nicht. Das wirst du nicht packen. Ich habe nur gedacht, oh, der hat keine Ahnung, habe ich zuerst gedacht. So ein. Und dann habe ich gedacht, hey, ich kenne den lange, der meint es gut mit mir, der kennt mich gut. Wenn der sich die Mühe macht, alles liegen und stehen lässt und zu mir rüberfährt und mir den Kopf wäscht, dann nicht, um mich zu ärgern, sondern weil er mich lieb hat, weil er mich gern hat. Und ich bin von dem Schritt dann zurückgetreten und habe das dann nicht gemacht. Und es war die richtige Entscheidung. Aber ich konnte selber in der Situation nicht so klar sehen. Deswegen ist es gut, auch in der Gemeinde mit Menschen über Dinge zu sprechen, über Entscheidungen, die man plant, mit Freunden und sagen, hey, das und das überlege ich mir, was denkst du darüber? Auch in der Beziehung ist es immer gut, vorher miteinander zu sprechen und nicht den anderen vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das ist nie gut. Das bringt mehr Sorgen und mehr Ärger. Nun, der Glaube und Gesundheit ist ein riesiger Themenbereich. Fakt ist, dass Gott den Menschen liebt und dass Gott uns zur Seite stehen will, in guten und in schlechten Zeiten. Das kennen wir doch aus dem Eheversprechen, gell? In guten wie in schlechten Zeiten. Genauso will Gott dich dazu fähig machen, anderen Menschen zur Seite stehen zu können. In guten wie in schlechten Zeiten. Es gibt Menschen, die man gut behandeln kann in ihrer Krankheit. Und sie können sogar gesünden. Aber es gibt aber genauso Menschen, die werden trotz der Behandlung nicht gesünden. Und ihr Gefäß, ihre Seele braucht Trost, Rücksichtnahme und Freundschaft. Jemand hat mich gefragt, kann Glaube krank machen? Das ist eure Antwort. Okay, das ist keine einfache Frage, gell? Ist schon, kann Glaube krank machen? Ich habe eine interessante Antwort mal gehört. Nein, aber man kann sich daran unnötig aufreiben. Nein, aber man kann sich am Glauben unnötig aufreiben. Wenn du falsche Vorstellungen vom Glauben hast, wenn du jetzt krank bist, aber in deinem Glauben hast du die Überzeugung, so wie du die Bibel verstehst, dass jeder gesund werden muss. Und du gehörst aber zu dem Drittel, wo es nicht besser wird, sondern so bleibt oder schlechter wird. Und jeden Tag verstehst du die Bibel so, dass Gott sagt, du musst ja gesund werden. Dann kannst du unnötig dich am Glauben aufreiben. Verstehst du? Dich quasi verletzen am Glauben. Hat Gott überhaupt nicht so gemeint. Aber der Mensch macht es manchmal daraus. Oder du bist vielleicht in der Phase gerade depressiv und jemand bemerkt das und sagt, hey, du sollst, lest doch mehr Bibel oder bete mehr oder singe mehr. Und es ist gerade in der Situation das Letzte, was du machen kannst. Du kannst es aushalten, dass andere für dich beten und das tut deinem Gehirn auch gut, weiß man erwiesenerweise. Aber oft bist du gar nicht selber dazu fähig. Oder andere Leute sagen, ja, das ist bestimmt irgendwie Sünde in deinem Leben, deswegen hast du jetzt gerade die oder die Erkrankung. Das würde ja bedeuten, dass aufgrund meiner Sünde das Hormon Serotonin als Beispiel gerade gesunken ist. Interessant. Das glaube ich nicht. Dass das alles so einfach zu machen ist. Wie gesagt, alleine wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, verändert sich völlig ihr Serotoninspiegel. Also, und das mehr nur. Und die Wechseljahre sind ja keine Sünde, sondern das hat Gott so eingebaut in den Körper. Wir sehen, es alles ein bisschen komplizierter. Was sind Dinge, die jeder von uns tun kann? Beten zu Gott um Hilfe und um Weisheit. Denn es kann daraus eine Heilung resultieren oder eine Lebensumstellung, dass Gott dir sagt, hey, lebe nicht über deine Grenzen hinaus. Das sind deine Grenzen, die ich dir gesetzt habe. Pass auf mit dem Gefäß. Es ist nicht dafür da, dass du Metalllöffel reinmachst und sie hin und her schleuderst. Das ist nicht die Verwendung von dem Gefäß. Achte auf dich. Versöhn dich mit deinen Grenzen. Man sagt, ein 20-Jähriger glaubt, dass ihm die Welt gehört. Ein 30-Jähriger erkennt, dass es nicht so ist. Ein 40-Jähriger weiß hoffentlich langsam um seine Grenzen. Das ist interessant, wie sich das verändert. Und ein 50-60-Jähriger in idealer Weise sieht seine Aufgabe darin, die Jüngeren zu bestärken und zu unterstützen, damit sie nicht dieselben Fehler machen. 20-Jähriger, die glauben immer, dass ihnen die Welt gehört, ne? Die können alles. Es verändert sich. Was die Grenzen erkennen. In der Seelsorge oder in der Psychotherapie gibt es mittlerweile die Akzeptanztherapie, wo man den Menschen sagt, lerne zu akzeptieren, wo du stehst, lerne zu akzeptieren deine Umstände. Es wird deine Seele gut tun. Es hilft, unsere Seele gesund zu werden. wenn wir uns mit Situationen, Zuständen versöhnen, sie annehmen, sie akzeptieren. Ernährung, habe ich schon gesagt, achte auf deine Ernährung, mach's möglichst natürlich. Sport und guter Schlaf tun deiner Seele auch gut. Gib deinem Körper Zeit und Gelegenheit zur Pause, zur Erholung. Hey Leute, das sind geistliche Prinzipien. Ein Gebot von Gott ist Sabbat. Ein Tag sollst du ruhen. So oft überfahren wir es. Schädige deinen Körper nicht, soweit es an dir liegt. Stresssituationen, Ängste, Existenzängste, denen kann vorgebeugt werden. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß an Risikobereitschaft. Aber da gute Entscheidungen treffen. Fahre nicht übermüdet Auto. Vielleicht mach keinen Extremsport als Familienvater. Vermeide riskante Entscheidungen. Ja, Gott hat uns ein Gehirn gegeben. Wir dürfen es auch benutzen. Wir dürfen es pflegen und schützen. Es ist ein super, super wichtiges Organ. Augustinus hat eine Regel aufgestellt. Bete, als ob nur noch Gott helfen kann, und haushalte, als ob es nur auf dich ankäme. Ich finde es gut, beides, gell? Nicht nur, ach, der Herr wird es schon richten. Oder nee, ich brauche den Herrn nicht, ich richte es. Sondern beides zusammenzubringen. Die Gefahr ist nur, eines zu tun. Die Kunst ist, beides zu verbinden. Ich will euch ein paar Fallbeispiele bringen, um es praktisch zu machen. Ein Freund wird um Heilungsgebet gebeten für eine Frau, die starke Diabetes hat und über die Nebenwirkung klagt, warum Gott sie nicht davon heilt. Im Anschluss an den Gottesdienst nimmt sie erstmal draußen das größte und süßeste Stück Kuchen. Der Freund sieht das und weigert sich, mit ihr zu beten, und erklärt ihr, dass sie mit ihrem Verhalten wieder das kaputt machen würde, was Gott ihr schenkt. Und dass sie doch anfangen soll, über ihren Körper Verantwortung zu übernehmen. Ein Fallbeispiel. Ein anderes Beispiel. Ein Freund, der unter Depression leidet und Medikamente nimmt, die seine Gehirnfunktion unterstützen, wünscht sich, davon geheilt zu werden. Er hat auch das Gefühl, dass Gott ihn geheilt hat, aber er setzt die Medikamente eigenhändig ab, aus der Angst, die Heilung nicht zerstören zu wollen. Dadurch gerät er in große Schwierigkeiten, seelisch wie körperlich. Was hätte er besser tun sollen? Wenn er glaubte, dass Gott ihn geheilt hat, dann soll er zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Und wenn es dann keine Notwendigkeit mehr für die Medikamente gäbe, diese dann auch in Absprache mit seinem Arzt gegebenenfalls absetzen. Ich glaube, das ist Weisheit. Nicht einfach Dinge hau-hoch-mäßig zu machen, gemäß dem Motto, ich mache was und Gott muss es ordnen. Und ein anderes Beispiel, was man oft auftrifft, emotionale Gesundheit. Wenn Menschen unehrlich zu sich selbst sind. Eine Person ist unzufrieden und anderer Meinung mit einigen Menschen in ihrem Umfeld oder Gemeinde. Aber sie möchte sich als Christ weder beklagen, noch als schlecht drauf gelten. Also sie kehrt unter den Teppich. Sie behält ihre Unzufriedenheit, ihren Konflikt für sich selbst. Und weil sie es immer schlechter aushält, geht sie mit der Zeit zu den anderen Menschen immer mehr auf Distanz. Sie glaubt, dass sie langsam einen neuen Freundeskreis oder eine neue Gemeinde braucht und übersieht dabei, dass sie sich bei einem solchen Wechsel leider immer selbst mitnimmt. Die Lösung wäre bestimmt mehr Ehrlichkeit in Liebe, mehr Offenheit, Trost, Annahme, aber auch Korrektur. Dass man eine Umgebung findet, Freundschaften findet, wo man getröstet wird, wo die einem aber auch auf die Füße treten. Praktisch brauchen wir Beziehungen, Gespräche, Austausch, Ehrlichkeit, Diskussion, Konfrontation, Einsicht und Rücksicht. Und ich glaube, dafür hat Gott Gemeinde erfunden, dass das genau stattfindet. In den Gesprächen, in dem Austausch. Wichtig dabei, wir dürfen Schwäche zeigen. Hey, wir dürfen Schwäche zeigen. Wir dürfen auch in Gesprächen mit anderen Leuten Schwäche zeigen, weil man sagt, Menschen, die keine Schwäche zeigen, sind nicht therapierbar. Also wenn du zum Arzt gehst, zum Kardiologen und der fragt dich, was willst du, sagst du, ich bin gesund, aber meine Frau hat gesagt, ich soll herkommen, kann der Kardiologe dir nicht wirklich helfen, weil er sagt, was wollen Sie denn? Sie wollen ja gar nicht irgendwie, dass Ihnen geholfen wird. Nein, Offenheit ist da total wichtig. Alleine ist jeder von uns auf Dauer schon besiegt, aber gemeinsam sind wir unbesiegbar. Das finde ich so, so echt. Leute, dein Leben, deine Gesundheit ist ein einzigartiges Geschenk Gottes. Wie oft bekommst du es? Nur einmal. Wie viele Herzen, wie viele Lungen, wie viele Gehirnhälften wirst du bekommen in deinem Leben? Muss leider mit der auskommen, die du schon hast. Arrangier dich damit, ja. Benutze es, gebrauche es gut. Geh damit verantwortlich um. Stell dir mal vor, du hast ein Auto und du müsstest das ganze Leben behalten. Vielleicht hätte es Auswirkungen auf die Art, wie du schaltest oder wie du Gas gibst oder bremst. Und du weißt, das ist die einzige Karre, die ich haben werde. Gott hat dir die Gesundheit gegeben und dein Körper und auch deine Seele und deine Psyche. Und du musst damit haushalten. Haushalte damit gut. Geh damit weise um. Und wenn du merkst, hey, ich komme an meine Grenzen, ich komme immer wieder in Grenzsituationen für mich und um die Menschen um mich herum, in meiner Familie, kommt es immer wieder zu Ausbrüchen, kommt es immer wieder zu Streit. Das, was wir haben als vielleicht Familie oder Gemeinschaft, das wird immer wieder belastet. Lass dir helfen. Es ist keine Schande, dir helfen zu lassen. Es ist keine Schande, mit einem Seelsorger, mit einem Pastor, mit einem Therapeuten darüber ins Gespräch zu kommen. Dafür hat Gott das geschenkt, dafür hat Gott das gegeben. Und bete auch, dass Gott dir die richtigen Leute zur Seite stellt. Die richtigen Unterstützer. Ich würde gerne dafür beten. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der uns tröstet und uns hilft. Danke, dass du dich in jeden Menschen hineinfühlen und hineinversetzen kannst und nachfühlen kannst, wie es ihm geht. Jesus, danke dafür, dass du ein guter Seelsorger bist, der in jeden sich hineinfühlen kann. Ich bitte dich einfach, dass Menschen in unserer Mitte die Trost und die Liebe und die Ermutigung, aber auch Korrektur brauchen, Herr, dass sie dafür offen werden, weil es ist der erste Schritt, Herr. Und dann bitte ich dich darum, Herr, dass sie sich aufmachen, ins Gespräch zu kommen mit anderen. Das ist der zweite Schritt. Und als drittes will ich sie dafür segnen, dass sie deine Gnade und dein Erbarmen in der Situation erleben. Ein tiefes Getragensein und getragen werden von dir. Dafür danke ich dir. Amen.